Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, Anfang Oktober wurde zum zweiten Mal des schrecklichen Massakers der Hamas an Israel am 7. Oktober 2023 gedacht. Und seit diesem schrecklichen Überfall der Terrororganisation ist ja der Terror gegen Jüdinnen und Juden auch in Deutschland mehr oder weniger angekommen. Und du hast mit jemandem gesprochen, der sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt und der selbst auch schon lange unter Polizeischutz steht. Michael, mit wem hast du gesprochen und worüber genau habt ihr euch unterhalten?
Ich habe mit Ahmad Mansour gesprochen. Er war hier zu Gast in Saarbrücken bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Union-Stiftung. Das haben wir zusammen in Kooperation dann gemacht, waren auch viele Leute da. Er ist Psychologe, er ist Autor und mit ihm habe ich darüber gesprochen, dass man eigentlich als Jude in Deutschland seinen Glauben nicht mehr öffentlich zeigen darf. Also das ist so.
Was hat er denn für Erfahrungen gemacht seit diesem 7. Oktober 23? Ist es schlimmer geworden, sagt er, oder sagt er, naja, es gab es im Prinzip immer, es hat sich vielleicht einfach nur die Menge geändert, aber die Qualität ist genauso schlimm wie vorher?
Also es ist schon schlimmer geworden. Ich meine, das Thema polarisiert natürlich. Er sagt, es tobt ein massiver Desinformationskrieg der Hamas, also auf allen Ebenen, wo falsche Dinge behauptet werden, wo Israel vielleicht nicht so gut kontert. Also da der Informationskrieg, den hat die Hamas auf jeden Fall gewonnen. Und was natürlich schlimmer geworden ist, ist, dass wenn ich mit einer Israel-Fahne durch die Stadt gehe, das mache ich jetzt nicht so oft natürlich, aber wenn ich mit einer Kippa durch die Stadt gehe, dann ist das eigentlich in einer deutschen Großstadt nicht mehr möglich.
Hat er denn zumindest ein bisschen Hoffnung gehabt, dass sich die Lage bessern könnte, oder ist er da sehr pessimistisch?
Also er ist eher schon pessimistisch. Ich meine, die Hoffnung liegt natürlich auch auf der Politik, dass man da klar einschreitet und sagt, okay, also Judenhasser haben in Deutschland keinen Platz. Und wenn Judenhasser keinen deutschen Pass haben, dann müssen sie auch dieses Land verlassen. Aber diese klaren Ansagen gibt es aus der Politik noch nicht. Also es gibt Lippenbekenntnisse, aber jetzt keine konkreten Maßnahmen.
Was Ahmad Mansour über Antisemitismus, über seine persönlichen Erfahrungen auch in einem Leben unter Polizeischutz zu erzählen hat und was er über eingewanderten Antisemitismus sagt, das hört ihr jetzt im Gespräch Michael mit Ahmad Mansour.
Menschen jüdischen Glaubens, die keine Kippa mehr in der Öffentlichkeit tragen, Polizeiautos vor Synagogen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist jüdisches Leben in Deutschland noch sicher? Heute spreche ich mit dem Autor, mit dem Psychologen Ahmad Mansour. Er ist heute zu Gast hier in der Union-Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Mansour.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre. Freut mich sehr.
Herr Mansour, Sie haben ja viele Freundinnen und Freunde, die jüdischen Glaubens sind. Sie selbst sind in Israel aufgewachsen. Würden Sie Menschen jüdischen Glaubens derzeit noch empfehlen, in Deutschland mit Kippa aus dem Haus zu gehen?
Ich glaube, Sie warten nicht auf meine Empfehlung. Das sind Ängste, die auf jeden Fall da sind und Ängste, die schon den Alltag sehr einschränken. Ich glaube auch, dass die Angriffe der letzten Monate dazu bewegt hat, viele Juden dazu bewegt hat, nicht nur darüber nachdenken, ob sie eine Kippa tragen, ob sie eine israelische Flagge irgendwo vom Fenster platzieren oder ob sie Hebräisch in der Öffentlichkeit sprechen, ob sie einen Davidstern tragen, sichtbar. Das ist vorbei. Jetzt reden wir darüber, dass viele Juden, die ich kenne, nicht nur fantasieren, sondern tatsächlich angefangen haben, einen Plan B zu entwickeln. Und ihr Plan B bedeutet, Deutschland zu verlassen, weil sie enttäuscht sind, weil sie keine Zukunft in diesem Land sehen und weil sie das Gefühl haben, auch wenn der Krieg morgen zu Ende geht, dieser Hass, dieser klassische, brutale Antisemitismus wird auch da bleiben. Und ich möchte sehr gerne diese Menschen Hoffnung geben, aber ich kann es nicht. Und ich befürchte, auch wenn das dramatisch klingt, dass wir kurz vor einem Exodus stehen. Wir haben das in Frankreich erlebt in den letzten 10 Jahren. Jedes Mal, wenn ich meine Familie besuchte in Israel, habe ich am Flughafen in Tel Aviv ganz viel französische Juden getroffen, die nicht dahin kamen, um Urlaub zu machen, sondern weil sie mittlerweile da wohnen, weil sie in Paris, in Nizza und in anderen Orten in Frankreich mittlerweile nicht mehr sicher fühlen. Und da müssen wir das zweimal sagen, damit wir verstehen, in was für eine Situation wir sind. Menschen in Berlin, in London, in Rom, in Paris verlassen diese Orte, um Sicherheit im Nahen Osten zu suchen. Teilweise mitten im Krieg. Und das sagt viel über die Situation bei uns hier.
Lassen Sie uns mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie sind wir dann überhaupt in diese Situation gekommen? Also hat sich die Situation nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 massiv verschärft oder gibt es da noch eine weitere Genese? Also hat sich das schon die letzten Jahre aufgebaut, dieser Hass auf jüdische Menschen?
Also der 7. Oktober hat diesen Hass sichtbar gemacht. Aber dieser Hass ist da und zwar seit vielen, vielen Jahren. Und er ist nicht eindimensional. Das sind sehr unterschiedliche Gruppierungen, die zusammengekommen sind, die diese miserable Lage überhaupt möglich gemacht haben. Ich bin einer, der schon 2011 und 12 über das Thema Antisemitismus geschrieben hat, vor allem muslimischer Antisemitismus, später importierter Antisemitismus. Ich habe das in jedem Workshop, in jeder Diskussion in Schulen, in Gefängnissen, auf den Straßen, aber auch halt auch in den sozialen Medien bemerkt. Ich meinte, Gaza-Konflikte gab es auch vor dem 7. Oktober. Mhm. Ich erinnere an die Mob der Jude, Jude, du feiger Schwein, komm heraus und kämpf allein. Das war 2014. Der Rabbiner Daniel Alter, der in einem bürgerlichen Viertel in Berlin angegriffen wurde, nur weil er ein Kippa trägt, war 2011. Übrigens in Anwesenheit seiner 9-jährigen Tochter. Das sind Situationen, die wir schon gehabt haben. Wir wollten aber diese Debatte nicht führen. Ich war Mitglied bei einer Untersuchungskommission, die arabische Abteilung in der Deutsche Welle untersucht hat, wegen antisemitischer Aussagen, die da von manchen Mitarbeitern betätigt wurden. Und jeder, der das sehen wollte, hat es gesehen, dass wir ein Problem haben in diesem Land. Aber weil wir damals vor allem über Muslime und über Migration lieber positiv und naiv gesprochen haben, haben wir diese Probleme komplett ausgeblendet. Es gab ab und zu Diskussionen, aber eigentlich ein Konzept, wie wir damit umgehen, eine Lösung, eine Strategie zum Umgang damit haben wir nicht entwickelt. Und nach dem 7. Oktober kamen dann zusätzliche Gruppierungen, die übrigens auch vor dem 7. Oktober da waren. Also auf den Straßen Berlin und Frankfurt laufen nicht nur Muslime oder Flüchtlinge, da laufen Muslime mit Islamisten zusammen, da laufen Linksradikale, da laufen Menschen, die eine Ideologie folgen, die Postkolonialismus heißt oder Identitätspolitik. Mittlerweile habe ich sogar Schwierigkeiten zwischen Linksradikaler und Rechtsradikaler zu unterscheiden, wenn sie beide auf der Straße gehen und antisemitische Parolen rufen, ihre Solidarität vor Gaza irgendwie laut sprechen. Und das ist eine Situation, die ist unerträglich. Das ist unfassbar, was in diesem Land gerade passiert. Es ist unfassbar, dass wir mittlerweile Menschen haben, die kein Problem haben. Juden sind hier nicht willkommen. Es ist unfassbar, dass wir darüber nachdenken oder UEFA darüber nachdenkt, die israelische Mannschaften auszuschließen. Es ist unfassbar, dass Kinder mittlerweile in Berlin massenhaft, jüdische Kinder, Asyl suchen in jüdischen Gymnasium, obwohl sie kaum irgendwie ihre jüdische Identität vorher gelebt haben, sichtbar gemacht haben. Sie waren unsicher, ob sie überhaupt Juden sind, weil sie in Mischehen groß geworden sind und sie wurden zu Juden gemacht. Und das ist die Situation. Und dann stellen Sie sich Folgendes vor. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Da haben wir Politiker, die seit dem 7. Oktober meistens die richtigen Worte gefunden haben. Da sitzt ein oder steht ein Kanzler und sagt, Antisemiten haben bei uns keinen Platz. Und nicht mal 100 Meter Luftlinie entfernt gehen Menschen auf den Straßen und rufen, tötet den Juden, verherrlichen Terror, rufen irgendwelche Parolen, die nicht zu Zwei-Staaten-Lösung beitragen oder zur Versöhnung oder zur Kritik an der israelischen Regierung, sondern zutiefst antisemitisch. Und genau diese Situation macht mir große Sorgen. Und nur ein Satz dazu, das ist die Frage, die mich begleitet seit dem 7. Oktober. Ich bin nicht hier geboren, aufgewachsen. Ich lebe mittlerweile seit 20 Jahren in Deutschland. Und die Menschen, die ich vor allem am Anfang kennenlernen durfte, haben mir beigebracht, dieses Land hat eine historische Verantwortung. Und diese historische Verantwortung war in Gesprächen mit der Politik, in Gesprächen mit Studenten, in Veranstaltungen, in Medien sehr sichtbar. Antisemitismus wird hier nicht akzeptiert, nicht toleriert. Wir lernen in unseren Schulen, und zwar sehr ausgiebig, über den Dritten Reich und das Holocaust. Wir haben Erinnerungskultur, die überall sichtbar ist, die Milliarden kostet. Mhm. Und trotzdem, nach dem 7. Oktober, waren die Leute nicht da, die ihre Empathie für das jüdische Volk ausdrucken. In Berlin waren 18.000 Menschen auf den Straßen. Zum Vergleich, für die Solidarität mit der Ukraine waren über 1 Million Menschen. Für eine angebliche Debatte gegen den Brandmauer waren 100.000 auf der Straße. Das heißt, die Menschen gehen auf der Straße, wenn es ihnen etwas wichtig ist. Aber nach dem größten Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Mehrheit der Menschen in Deutschland ihre Empathie für das jüdische Volk verweigert. Und jenseits Israel und ihre Politik, wir reden ja von 8. Oktober, da war nicht mal eine Bombe über Gaza gefallen, da war der 7. Oktober, die Geisel, diese Pogrom sichtbar überall. Und trotzdem waren die Leute nicht der Meinung, dass sie jetzt irgendwie Gesicht zeigen sollen. Und das stört mich und das beschäftigt mich und ich versuche zu verstehen, woher das kommt. Und mittlerweile sage ich auch drastische Worte. Ich glaube, dass unsere Erinnerungskultur, wie wir sie konzipiert haben, ist komplett gescheitert. Wenn nicht jetzt, wann? Was soll noch passieren, damit man versteht, dass wir ein Antisemitismusproblem in diesem Land haben?
Ja, also kann ich Ihnen nur zustimmen. Also uns als Unionsstiftung liegt das natürlich auch sehr am Herzen, dass man an das Schicksal der Geiseln erinnert. Also es sind ja immer noch auch deutsche Staatsbürger in der Gewalt der Hamas, also ich glaube 7 zurzeit, ja. Die dort in irgendwelchen Tunneln sitzen und unter unmenschlichen Bedingungen wie Vieh gehalten werden. Also ganz, ganz schlimme Bilder. Und es hat ja auch die Zivilbevölkerung hauptsächlich getroffen, der Terroranschlag. Also es war jetzt ja kein offener Krieg unter zwei gleichberechtigten Armeen, sondern ein gezielter Anschlag auf die Zivilbevölkerung mit aller Grausamkeit. Vielleicht blicken wir nochmal auf diese Demonstration. Sie haben sie ja beschrieben. Also dort gehen Islamisten mit Linksradikalen, Rechtsextremisten gemeinsam auf die Straße. Und ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich verbindet die Gruppen ja nichts. Also Linke, die setzen sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein, Islamisten jetzt eher nicht. Und Rechtsextremisten haben nochmal ganz andere Interessenslagen. Warum gehen die gemeinsam bei einer Demo auf die Straße? Also wie können Sie sich das erklären?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel von meiner Arbeit. Ich habe mal einen Workshop in Bayern in einem Gefängnis gehabt. Und wir waren zum ersten Mal da und wir sollten ein bisschen Werbung machen für unseren Workshop und sind von Zelle zu Zelle gegangen und haben die Insassen angesprochen, ob sie Lust haben mitzumachen. Wir waren bei einer Zelle von einem recht radikaler, verurteilter Terrorist, wenn man das sagen möchte, wegen einem Brandanschlag auf einer Asylheim. Der war der Meinung, er braucht so einen Workshop nicht. Er ist nicht radikal, ist alles ein Missverständnis. Aber er hat uns den Tipp gegeben, 2 Zellen weiterzugehen. Da sitzt ein IS-Rückkehrer und der braucht so einen Workshop. Dann waren wir bei ihm und der war auch der Meinung, der braucht das nicht, der ist nicht radikal, ist alles Missverständnis, aber wir sollten bei den Nazi fragen, der braucht es. Am Ende saßen beide in diesem Workshop und beide waren sehr weit weg voneinander und wollten miteinander nichts zu tun. Man merkte auch in ihrem Mimik, dass sie sich gegenseitig abwerten, dass sie miteinander nichts zu tun haben wollen und mit jedem Thema, die wir angesprochen haben, mit jeder Bemerkung, haben wir und haben die beide bemerkt, dass sie super ähnlich ticken. Sie neigen zur Autorität, sie lehnen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sie sind in Verschwörungstheorien tief drin, sie haben eine sehr einfache Logik, sie haben kaum Ambiguitätstoleranz, sie zeigen keine Empathie. Und vor allem beim Thema Antisemitismus waren die Narrative oder die Wording, die Worte, die sie gewählt haben, super ähnlich. Und das möchte ich sagen, diese Gruppen gehen auf den Straßen, weil sie beim Thema Antisemitismus Gemeinsamkeiten haben. Der Hass auf Israel. Ein Linksradikaler glaubt, dass Israel ein Kolonialstaat, dass sie Apartheid betreibt. Dass sie irgendwie die Palästinenser unterdrückt, dass die Juden weiße, alte Männer sind, die privilegiert sind und die Palästinenser eine Minderheit, die unterdrückt werden. In dieser Einfachkeit, das denken genauso auch die Islamisten, das denken die säkularen Muslime, die mit diesen Menschen auf den Straßen gehen. Und diese Gruppen eint einfach der Hass auf Juden und auf Israel. Und diese Partnerschaft, die diese Linke mit den Islamisten gegangen sind, die stand auch oder entstand nicht am 7. Oktober. Die hat in Vorarbeit finanziert von Katar an Elite-Universitäten in den USA. Da waren Fundamente, die dargelegt wurden, Gespräche, Dialoge, genau damit es beim Tag X, wenn es sein muss, diese Gruppierungen zusammen auf den Straßen gehen. Und das sehen wir in aller Deutlichkeit. Das sehen wir an Universitäten, das sehen wir bei Demos, das sehen wir teilweise in den Medien. Das sind Gruppen, die bei diesem Thema super ähnlich denken und handeln.
Ja, man sieht es ja auch im Bundestag. Also die Linke hat ja jetzt nochmal jüngst eine Palästinenserflagge mit ins Plenum genommen, um dort wahrscheinlich TikTok-Videos zu drehen. Und Sie haben es ja gesagt, auch der Kulturbetrieb, da erkennt man ja auch offen antisemitische Muster. Also ich nenne jetzt mal die Dokumente in Kassel, aber auch andere Vorfälle hier im Saarland. Und das ist ja schon erstaunlich, also dass so diese intellektuellen Linken sich so diesem Israel-Hass hingeben, Antisemitismus propagieren. Ist das auch ein wichtiges Element für die Islamisten, auf das sie sich berufen können, indem sie sagen, okay, also eine breite Schicht in der deutschen Politik unterstützt unsere Ideologie? Also spielt das da eine Rolle, so diese Zusammenarbeit?
Absolut. Also vielleicht ein Wort zu der Linke. Das sind TikTok-Helden. Die reden immer von Moral und Gerechtigkeit und unterstützen Faschisten, Terroristen, die Hitler als Vorbild haben. Man fand ja in Gaza bei den Hamas ganz, ganz viele Bücher von Nazis, Mein Kampf und so weiter und so fort, der in Gaza übrigens auch vor dem 7. Oktober überall zu finden und zu kaufen gab. Ich bin nicht enttäuscht von dieser Linke, weil ich schon seit sehr, sehr lange merke ich, dass sie eigentlich inhaltlos unterwegs sind, dass sie einfach nur Aufmerksamkeit wollen und dass ihr Antifaschismuskampf eigentlich nichts bedeutet, wenn sie nur sozusagen gegen Rechtsextremismus Farbe zeigen und bei den anderen Extremisten einfach mitlaufen und sogar unterstützen. Hamas hat am 7. Oktober ein mehrdimensionaler Kampf geplant. Mehr Fronten, sie wollten militärisch, dass der Hezbollah, dass der Iran, dass Terrorzellen in Westbank, dass sogar die arabischen Israelis auf der Straße gehen und Krawalle machen, um Israel zu herauszufordern, und zwar überall, damit sie keine Kapazitäten haben, irgendwie in Gaza zu agieren. Aber sie haben auch einen Front in Europa geplant, sie haben einen Front im Westen geplant. Und sie haben schon längst verstanden, dass man heute Kriege nicht mehr mit Panzer und Kampfflugzeuge gewinnt, sondern vor allem auf TikTok. Sie haben eine Tsunami an Desinformation, an Kampagnen in den digitalen sozialen Medien gestartet, um genau Israel zu isolieren, zu dämonisieren und zu verteufeln. Und zwar super erfolgreich. Sie haben verstanden, wie diese sozialen Medien funktionieren. Genauso wie die Linke übrigens und wie die Rechtsradikaler, emotionaler Botschaften, verkürzter Inhalte, schwarz-weiß, moralische Wut aktivieren und die Menschen das Gefühl geben, hier passiert eine Unrecht und deshalb muss man seine Stimme erheben. Dass in diesen Videos eigentlich nur die eine Seite gezeigt wird, stört diese Gruppierungen nicht. Die sind nicht verpflichtet für die Komplexität und nicht verpflichtet für die Wahrheit. Aber dadurch, dass wir vor allem in diesen sozialen Medien als Demokraten, als politische Bildungsakteure überhaupt nicht vorbereitet sind, da haben wir kein Konzept, keine Strategie. Ich rede so viel mit Politikern, die sagen, ja, also ich sehe, dass der AfD-Politiker oder der linke Politiker super erfolgreich in den sozialen Medien, aber ich weiß es nicht, wie ich das machen soll. Mhm. Und das verstehe ich auch, dass man als Demokrat natürlich die Komplexität verpflichtet ist und dass man nicht in 20 Sekunden politische Sachverhältnisse darstellen kann. Aber es muss eine Strategie her. Und auch Israel hat diesen Kampf total vernachlässigt. Auch da haben sie die Informationskrieg komplett verloren, weil sie nicht liefern, weil sie nicht erklären, weil sie der Meinung sind, man muss jetzt nur militärisch irgendwie versuchen, den Hamas zu besiegen. Und das, was wir mittlerweile in Deutschland sehen, was vor 2 Jahren undenkbar war und geschweige denn vor dem 7. Oktober, ist zur Realität geworden. Und das ist zur Realität geworden, weil in den sozialen Medien tagtäglich Tausende und Abertausende Inhalte bei Menschen in Deutschland ankommen, die ihnen vermitteln, Israel ist an allen schuld, der Jude beherrscht die Welt und die Finanzwelten und die Palästinenser sind Opfer. Wer denkt heute an den Geiseln? Sie haben ja vorher erwähnt, 7 deutsche Geiseln sind in Gaza. Wann war das überhaupt ein Thema in unseren Medien? Wann reden wir darüber? Wenn man darüber schreibt, dann ist das immer ein Israeli mit einem deutschen Pass. Wenn wir das über ein türkischstämmiger Mensch sagen, dann ist das rassistisch. Aber wenn wir das in Bezug auf die Geisel sagen, dann ist das absolut in Ordnung. Wir schieben die Verantwortung weit weg. Das ist nicht unser Thema. Das ist nicht unsere Bilder. Das sind nicht unsere Menschen. Damit wir auch einfach die Leute in ihren Vorgarten in Ruhe lassen und ihnen nicht fordern, empathisch darauf zu reagieren. Und das tun wir tagtäglich. Und das sind nicht nur die Hamas-Strategien. Ich meine, wenn ein Redakteur entscheidet, irgendwo ein Angriff Israel auf den Jemen mit dem Titel zu formulieren, indem er schreibt, Israel greift Jemen an, dann tut er das nicht aus Naivität oder Unwissen, sondern es tut, damit dann Opfer-Täter-Umkehr passiert. Natürlich greift Israel im Jemen an, aber warum? Und diese Warum wird gar nicht gefragt. Dass jemand eigentlich ohne jegliche territoriale, regionale Auseinandersetzung mit Israel nur aus Sympathie mit Gaza und weil das iranische Regime das möchte, fast tagtäglich Raketen auf Israel werft und Israel soll nicht reagieren. Wenn ich dann von Gaza-Krieg spreche und nur Bilder, wie Israel da reagiert, dann blenden wir komplett aus, dass dieser Krieg einfach nur deshalb passiert, weil Hamas entschieden hat, am 7. Oktober einfach Juden abzuschlachten. Und das wird komplett ausgeblendet und das sieht man überall. Und ich bin wirklich ratlos, wie wir damit umgehen. Weil das sind mittlerweile keine Journalisten, die das tun, das sind Aktivisten. Ich merke, ich rede ja ganz viel mit Journalisten, mit Menschen, die ihre Arbeit richtig machen wollen. Aber sie haben meistens in der Redaktion ganz, ganz Schwierigkeiten mittlerweile, sich durchzusetzen oder irgendwie die Komplexität Herr zu werden. Weil da ganz viele Aktivisten, die einfach nur sagen, ja, lass uns über Gaza was schreiben. Und zwar meistens polemisch, einseitig und ohne wirklich zu versuchen, die Komplexität dieses Konflikts auch Herr zu werden. Es bedeutet natürlich nicht, dass man Israel nicht kritisiert. Ich meine, ich bin Israeli, das tue ich tagtäglich. Ja. Das tun die meisten Israelis. Die gehen auch sogar jetzt mitten im Krieg auf der Straße und haben ganz andere Vorstellungen, wie dieser Krieg zu Ende gehen soll und haben Fragen und protestieren gegen Netanyahu und seine Kriegführung und alles Mögliche. Das ist absolut legitim, das meinte ich nicht. Und wenn Palästinenser in Berlin auf der Straße gehen, dann ist das absolut legitim. Sie dürfen gegen die Regierung Netanyahu sein. Sie dürfen gegen den Krieg sein. Sie dürfen auch auf das Leid der unbeteiligten Palästinenser auch aufmerksam machen. Absolut in Ordnung. Aber was ich nicht akzeptiere, ist die Einseitigkeit und die antisemitische Aussagen, die da fast tagtäglich getroffen werden.
Ja, also kann ich Ihnen nur zustimmen. Wir hatten ja auch einen Vorfall in der Stiftung und zwar, wir zeigen uns mit den Geiseln halt sehr solidarisch, immer wieder mit Veranstaltungen, mit Aktionen und wir hatten auch die israelische Fahne gehisst. Das hat dann am 31. Juli dazu geführt, dass ein arabischstämmiger Mensch die Mülltonnen bei uns angezündet hat im Hof und gesagt hat, das ist erst der Anfang und wir werden euch alle kriegen. Also das hat mich schon erstaunt, diese Brutalitäten. Das war jetzt nicht irgendwie nachts, sondern halt donnerstags um 11 Uhr, also mitten in der Geschäftszeit, wo Menschen auf der Straße waren. Und da ist natürlich die Frage, also inwieweit ist diese arabische Community schon radikalisiert? Also Sie sind ja auch Radikalisierungsforscher, haben sich sehr mit dem Thema beschäftigt. Also haben wir da noch eine Chance, die Breite zurückzubekommen oder sind da schon viele so radikalisiert, dass die gar nicht mehr für das Thema empfänglich sind?
Also erstmal fangen wir beim Ende an. Die Entscheidung, so viele Leute aus Kulturen aufzunehmen, und sich zufrieden geben mit einer Kanzlerin, die sagt, ja, das schaffen wir schon, ohne Konzepte, ohne klare Kommunikation, ohne Konsequenzen für diejenigen, die sich nicht integrieren wollen. Wir gingen davon aus, da kommen Leute, sie sind dankbar, dann lernen sie die Sprache, dann finden sie eine Arbeit und dann ist die Aufgabe erledigt. Mhm. Dass diese Menschen aber ihre Sozialisation, ihre Einstellungen nicht auf die Grenze legen und dann Tabula Rasa dann reinkommen in Europa, sondern sie kommen mit einem Gepäck und meistens diese Gepäck nicht demokratisch, weil man in Syrien, in Afghanistan nicht damit aufwächst, dass man Israel oder Juden akzeptieren soll, dass man nicht die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau akzeptieren soll, sexuelle Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit, das ist alles für die enorm weit weg und fremd. Teilweise machen diese Werte diese Menschen komplette Angst, weil sie Angst haben, wenn sie sich integrieren, ihre Identität zu verlieren, ihre mitgebrachte Identität. Mhm. Es bedeutet nicht, dass sie unintegrierbar sind. Die sind integrierbar. Das ist die Arbeit, die ich mache und viele andere. Aber es braucht Ressourcen, es braucht Zeit und es braucht Begleitung und Betreuung und es braucht ein Rechtsstaat, die in der Lage zu sagen, das erwarte ich von euch. Herzlich willkommen, Sie sind hier in Sicherheit, aber ab jetzt erwarte ich A, B, C. Sie kriegen jegliche Unterstützung, um genau das zu erreichen. Sie kriegen auch Zeit und Geduld. Aber wenn Sie unser Rechtsstaat verachten, wenn Sie unsere historische Verantwortung verachten, dann gibt es Konsequenzen. und im Extremfall müssen sie das Land verlassen. Diese Deutlichkeit haben wir nicht getan, weil es ja unmoralisch und Abschiebung ist sowieso irgendwie das Ende der Menschenrechte, obwohl das ist Teil der Asylrecht eigentlich, dass auch Leute abgelehnt werden und dass man auch von diesen Menschen genauso wie von allen Sachen erwarten kann. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir nicht mal das kommuniziert haben. Also wann haben Sie zum Beispiel einen Integrationslehrer oder einen Politiker, der sagt, das Existenzrecht Israels ist hier nicht verhandelbar. Und wenn Sie hier leben wollen, dann geht das nicht. Das treffe ich seit 2015 tagtäglich in Schulen. Ich kann nicht zählen, wie oft ich in Klassen war, wo dann die Weltkarte da ist und da, wo Israel steht, dann schwarz dann gemalt und daneben Palästina steht. Das bedeutet Arbeit. Aber wenn man 1 Million Menschen pro Jahr aufnimmt, dann funktioniert diese Kapazität nicht mehr. Dann lassen wir die Leute im Stich, dann kommunizieren wir mit ihnen nicht, dann reden wir, dann betreuen wir sie, dann begleiten wir sie nicht. Und das ist die Situation, die da passiert. Und jetzt zurück zu der arabischen Community. Die ist natürlich nicht homogen. Es gibt genug Araber, die ich kenne, die vielleicht Israel jetzt massiv kritisieren und das, was in Gaza passiert, ablehnen. Aber sie sind nicht antisemitisch. Und die schämen sich für diejenigen, die auf der Straße gehen und solche Parolen auch tagtäglich sagen. Sie schämen sich für diejenigen, die am 7. Oktober Süßigkeiten verteilt haben. Sie schämen sich für irgendwelche Islamisten, die die Situation in Gaza nutzen, um Khalifat aufzurufen. Die gibt es. Aber es gibt eine Radikalisierungstendenzen, die überall in unserer Gesellschaft sichtbar geworden. Ich meine, wir haben Mannheim, wir haben München, wir haben Solingen. Wir haben ganz viele Anschläge, die Gott sei Dank durch unsere Sicherheitsbehörden auch verhindert wurden. Wir sind mitten in einer Radikalisierungswelle und diese Radikalisierungswelle hat genau das, was Sie vorher sagten, und zwar ihren Ursprung im Gaza-Krieg, in den Bildern, die diese Menschen in den sozialen Medien kommunizieren, in ihren Hass auf Deutschland, auf Israel, auf die Politik, die hier betrieben wird. Meistens sind das junge Menschen, die komplett meistens in den sozialen Medien, also digital sich radikalisieren, die in Schulen, in Integrationsklassen auf Arbeit gehen und keiner merkt diese Radikalisierung und keiner bietet ihnen Dialogplattformen, um darüber zu sprechen. Das Thema wird überall verschwiegen, weil viele Lehrer der Meinung sind, ich bin kein Nahost-Experte und ich kenne mich damit nicht aus. Und deshalb denkt man, wenn man dann Deutsch und Mathe macht, dann hat man das Problem hinter sich. Wie oft ich in Schulen war, wo die Lehrer oder die Schulleitung mir gesagt hat, also diese Probleme haben wir hier überhaupt nicht. Und dann rede ich 5 Minuten mit den Schülern und dann kommt ein Tsunami an Hass, Abwertung, antisemitische Einstellungen. Das Problem ist da. Wenn man nicht darüber redet, dann ist sie unter den Teppich. Aber sie ist da. Und die werden nicht behandelt. Und das ist natürlich genau diese Treibstoff, der zur Radikalisierung führt. Die Sprachlosigkeit, der Wut, der nicht kanalisiert wird und eine Mehrheitsgesellschaft, eine Pädagogik, ein Integrationsakteure, die aus Überforderung und Angst das Thema gar nicht ansprechen.
Macht Ihnen diese Entwicklung auch Angst? Also Sie haben ein paar Anschläge genannt, es wurden auch viele verhindert, aber es können wahrscheinlich auch noch viele Anschläge passieren. Also,
es werden Anschläge passieren.
Ja. Wie blicken Sie da in die Zukunft? Also kann man das verhindern, eindämmen oder müssen wir uns da einfach dran gewöhnen, dass das passiert?
Wir können viel verändern. Und nichts ist Gott gegeben. Wir können viel machen, um genau diese Radikalisierungswelle zu beenden. Dazu brauchen wir Präventionsarbeit, Deradikalisierungsarbeit. Ich gehe zum Beispiel von Politiker zu Politiker und versuche klarzumachen, dass wir unsere Demokratieforderung, unsere Extremismusprävention digitalisieren müssen. Wir müssen in den sozialen Medien, auf TikTok, auf Instagram, Gegennarrativen schaffen. Wir müssen Gegenangebote schaffen. Wir müssen emotionaler werden. Wir müssen das, was uns ausmacht an Demokratie, an Menschenrechte, an Verfassung, auch so verpacken, digital, dass das bei den Menschen ankommt, dass sie anfangen nachzudenken. Aber wenn ich dann von morgen bis abend Bilder aus Gaza sehe und diese Videos und Bilder mit gewisser Emotionalität dann begleitet werden und dann ein Echokammer-Effekt entsteht, weil man nur diese Bilder in kognitive Schleife immer und immer wieder sieht, dann passiert die Radikalisierung. Also wir können ganz viel tun und ich habe einen ganz großen Katalog an Maßnahmen. Das fängt bei Abschiebung von Antisemiten, Änderung unserer Gesetze, damit Antisemitismus nicht irgendwie als Bagatell-Dings hier wahrgenommen wird, sondern auch spürbare Konsequenzen juristisch bekommen, wenn man solche antisemitische Aussagen dann trifft. Dann geht es um Begrenzung von Migration, es geht um Sicherheitspakete und es geht natürlich um Prävention und um politische Bildung, um Pädagogik in den Schulen, um genau diese Menschen zu erreichen, ihnen zu vermitteln, dass diese Gesellschaft sich wehren kann und dass sie was anzubieten hat und dass das, was man in den sozialen Medien sieht, nicht die Wahrheit, sondern nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt ist.
Vielleicht noch zum Schluss eine persönliche Frage. Also Sie sind ja viel unterwegs in diesem Land und wenn Sie unterwegs sind, dann sind Sie anders unterwegs als ich. Also Sie haben immer Polizei dabei. Sie sind praktisch Anschlagsziel und das ist ja auch eine große Belastung. Haben Sie auch schon mal dran gedacht zu sagen, okay, das ist mir jetzt zu viel hier in Deutschland. Ich gehe nochmal zurück nach Israel oder in die USA und ich lasse den ganzen, ja, meine ganze Arbeit.
Ich würde lügen, wenn ich sage nein. Ich bin 20 Jahre in diesem Land und ich habe hier eine Familie gegründet. Ich habe eine Tochter, die ihre Wurzel hier hat, die kennt es nicht anders. Also Oma und Opa in Israel zu besuchen, maximal einmal im Jahr, seit dem Krieg überhaupt nicht. Und ich habe eine Verantwortung. Ich kann nicht morgen sagen, okay, gefällt mir hier nicht, dann gehe ich woanders. Ich habe auch das Gefühl, ich verrate auch meine Familie, ich verrate meine Tochter, wenn ich nicht alles tue, um dafür zu sorgen, dass sie eine bessere Zukunft hat. Ich meine, wenn alle abhauen und ich sehe, ich treffe Menschen, Deutsche, gut gebildete Akademiker, die mir sagen, ich suche mir jetzt irgendwo in der Schweiz oder irgendwo in den USA eine Möglichkeit, ich will hier nicht bleiben. Und ich sage alle diese Leute, ich kann es super gut verstehen, wenn man enttäuscht ist, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr sicher zu sein, wenn Eltern darüber nachdenken, ob die Tochter dann abends mit der U-Bahn nach Hause kommen kann oder ob man mit der Familie zu einem Schwimmbad geht und dann wird die Tochter sexuell belästigt und alles Mögliche. Keiner braucht sowas. Das subjektive Sicherheitsgefühl, viele Menschen in diesem Land, ist kaum vorhanden. Ich meine, fragen Sie die Leute, ob sie jetzt bald zum Weihnachtsmarkt gehen wollen. Vor 20 Jahren war das klar, das gehört dazu, wir treffen uns da und dann geht die Familie zusammen, das ist super cooler Zeit. Mittlerweile vermeiden ganz viele Leute oder denken laut oder unterhalten sich mit ganz vielen anderen, ob das überhaupt sicher ist, so einen Weihnachtsmarkt zu gehen. Und das macht etwas mit der Bevölkerung. Aber wenn alle dann das Land verlassen, weil sie woanders sicherer sind, wer bleibt dann hier? Und ich habe sehr froh verstanden, dass Demokratien keine Selbstläufer sind. Und dass die Demokratie in Deutschland genau wie überall in der Welt unter massiven Bedrohung steht, weil die Welt sich verändert, weil wir durch die sozialen Medien eine Polarisierung in der Gesellschaft haben, weil wir durch Migration ein Problem haben, weil wir hier Kräfte in dieser Gesellschaft haben, die das System abschaffen wollen, die Gesellschaft schwächen wollen. Und wenn alle vernünftigen Menschen entweder in ihren Einfamilienhäusern bleiben und sagen, es geht mir gut, ich habe meine Arbeit und so weiter, und irgendwie in seine Community, in seinem kleinen Umfeld unter sich bleiben und alle anderen dann das Land verlassen, wer soll dann die Demokratie schützen? Und ich tue das, weil es ist für mich alternativlos. Also ich denke nicht darüber nach, irgendwie, dass ich in Israel dann glücklicher werde. Vielleicht werde ich sicherer, vielleicht kann ich irgendwo als Psychologe in der Schweiz arbeiten und ein besseres Leben haben, ohne diese ständige Gefährdung. Aber ich glaube, ich kann dann nicht im Spiegel schauen und sagen, ich kann meine Tochter jetzt irgendwie etwas hinterlassen, was Haltung bedeutet, was Demokratie bedeutet, was Zivilcourage bedeutet.
Herr Mansour, wir bleiben zuversichtlich. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Bis bald.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.